Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Zuversichtlich, der Remo Stoffel hofft auf seine Wälder. Hilfsbereit, der M13 ist jetzt auch schon ein Polizeibär. Und später geht es noch um das Geheimnis vom Appenzeller. Das Wetter sonnig und föhnig. Am Mikrofon der Roland Wermelinger und Diana Jörg.
Ende März haben die Stimmbürger von Pfalz ihre Thermen am Unternehmer Remo Stoffel verkauft und nicht am Architekt Peter Zumthor. Das Geschäft hat im ganzen Land Schlagzeilen gemacht. Und zur Ruhe kommt die Geschichte nach dem Entscheid noch lange nicht. Diana Jörg.
Sie haben sich nichts geschenkt. Die, die wollen, dass der Remo Stoffel Thermen kriegt, und die, die wollen, dass sie den Peter Zumthor kriegt. Beim Bündner Verwaltungsgericht ist eine Beschwerde hängig gegen den Entscheid von der Gemeindeversammlung. Weil, so wie der Gemeinderat das Geschäft vor die Gemeindeversammlung gebracht habe, verstoße in krasser Art und Weise gegen verwaltungsrechtliche Grundsätze. Renommierte Rechtsexperten geben der Beschwerde gute Chancen. Aber am Remo Stoffel macht das kein Bauchweh. Auf Radiotelevision Rumantscha hat er sich das erste Mal zu dem Gerichtsgang geäussert.
75% der Pfalzer haben diesem Geschäft zugestimmt, werden diesem auch ein weiteres Mal zustimmen. Ich bin meinen Pfalzern das schuldig und das werden wir miteinander machen.
Der Remo Stoffel setzt also voll auf Pfalzer Solidarität zu ihm, wo ja schließlich auch ein Pfalzer ist, und ist überzeugt, dass er auch eine zweite Abstimmung würde gewinnen. Allerdings, seine Gegner, die nach der Gemeindeversammlung mit langen Gesichtern da gesessen sind, die sind fest entschlossen, den Thermenverkauf an den Stoffel zu verhindern. Es gibt Widerstand von den Appartementbesitzern. Es steht fest, dass die versprochene Mehrzweckhalle nicht dort gebaut werden kann, wo man sie vorgesehen hat. Zusätzlicher Druck wird aufgebaut rund um verschiedene Untersuchungen, die gegen den Immobilienhändler Remo Stoffel laufen. Neben der Bündner Staatsanwaltschaft ist auch die eidgenössische Steuerverwaltung, die Staatsanwaltschaft Zürich und Finanzmarktaufsicht FINMA am Abklären oder Informationen einholen. Die Turbulenzen rund um den Thermenverkauf dürften in Pfalz auch Ende nächste Woche eine Rolle spielen, wenn Pfalz einen neuen Gemeindepräsident und einen neuen Gemeinderat wählt. Wer die Nachfolge von der Margrit Walker antritt, die wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten kann, ist für Außenstehende schwer abzuschätzen. In Pfalz werden die Kandidaturen nämlich erst 3 Tage vor der Wahl am Anschlagbrett ausgehängt.
Ja, und der Thermenverkauf schlägt auch hohe Wellen bis in die Kantonalpolitik. Mitte Mai wird die Antwort von der Bündner Regierung auf 2 Vorstösse erwartet. Dort werden brisante Fragen gestellt. Sitzen Bündner Regierung und Wirtschaftsförderung sitzen die im Boot vom Remo Stoffel? Es gibt stichhaltige Hinweise darauf, dass kantonale Stellen das ursprüngliche Kaufangebot vom Remo Stoffel mitprägt haben. Und auch die Graubünden Kantonalbank. Bei der GKB gibt es auf Fragen zu dem Thema keine Auskunft.
Das Wasserkraftprojekt Klaus zwischen Küblis und Langquart kommt langsamer voran als geplant. Es habe sich herausgestellt, dass das Projekt aufwendiger und teurer werde als geplant. Das teilt der Stromkonzern Repower heute mit. Der Konzern ist ursprünglich von Kosten von 340 Millionen Franken ausgegangen. In den nächsten Monaten soll das Projekt überarbeitet werden. Die Ferienregion Lenzerheide braucht ein neues Chef. Der Manfred Fiegel hat nach knapp 2 Jahren als Geschäftsführer von der Lenzerheide Marketing und Support AG gekündigt. Er werde sich an einem anderen Unternehmen selber beteiligen, heisst es in der Mitteilung dazu.
In Sameden ist das Projekt für ein Hotel und Erstwohnungen auf dem Areal Sperr-Lehn ein Schritt weiter. Die Gemeindeversammlung hat gestern oben die nötigen Bewilligungen gegeben. Jetzt können die Initianten das Projekt im Detail planen und eine Baubewilligung einreichen. Die Überbauung kostet 45 Millionen Franken. Der Engadin Airport in Sameden bleibt für Segelflüger offen. Die Geschäftsleitung hat beschlossen, den Segelflugbetrieb selber zu machen. Das, nachdem sich ein Privatflugunternehmen zurückgezogen hat. Auch für die Segelflüger gilt die sogenannte Einweisungspflicht. Piloten müssen einmal im Jahr einen Testflug machen. Die Tests sind nach einem tödlichen Flugzeugabsturz im November 2010 eingeführt worden. Der Theatermann Giovanni Netzer kommt den Jahrespreis 2012 von der Stiftung für abendländische Ethik und Kultur über. Das sind 50'000 Franken. Die Stiftung ehrt den 45-jährigen Savoniner für den Aufbau vom Theaterfestival Origin.
Der M13, der seit ein paar Wochen zwischen dem Unterengadin und dem Tirol hin und her pendelt, ist ja schon ein berühmter Bär. Aber jetzt spielt er eine Hauptrolle in einer skurrilen Geschichte, die ihn noch mehr zum Star dürfte machen. Durch ein paar unglaubliche Zufälle hat er die Polizei nämlich auf die Spur von einem Mordopfer gebracht. Roland Wermelinger.
Gestern Abend im Tirol, heute im österreichischen Fernsehen.
Sie haben Ausschau nach dem Bären M13 gehalten und eine Leiche gefunden.
Mittwochnachmittag bei Spiess im Tirol. Das liegt praktisch auf der schweiz-österreichischen Grenze. Die Tiroler Feuerwehr rückt zu einem Routineeinsatz aus. Der Bär soll einen Baum umgeworfen haben, der ist auf eine Stromleitung gefallen, einen kleinen Brand zu löschen. Ein Beamter sucht die Gegend mit dem Feldstecher ab und entdeckt im Gröll statt dem Bär einen toten Mann. Gerichtsmedizin Innsbruck findet heraus, der Mann ist erschlagen und erwürgt und nachher in die steile Doppel abgeworfen worden. Wer es ist, weiss die Polizei noch nicht. Sie schafft in dem Fall mit der Polizei im grenznahen Graubünden zusammen. Klar ist für die Tiroler Polizei aber, ohne den Bär hätte man die Leiche vielleicht noch lange nicht gefunden. Das hat sie gestern in der Sendung «Tirol heute» vom österreichischen Fernsehen gesagt.
Man kann also davon ausgehen, dass mit freiem Auge und nur im Vorbeifahren diese Leiche nicht entdeckt worden wäre.
Während die Polizei jetzt das Rätsel um den Mord zu lösen hat, wird der M13 in Internetforen zu Österreich und der Schweiz euphorisch gefeiert. Wow, der erste Polizeibär, jubelt einer. Spürhund ist out, Spürbär ist in, bemerkt ein anderer. Vielleicht ist der Bär ein Bull, fragt sich noch jemand. Und vielleicht hat der Bär den Baum ja extra gefällt, zum Polizei alarmieren. Und einer bringt sie so auf den Punkt. Bravo, Petzi. Gummischrot oder ein Abschuss hast du jetzt endgültig nicht mehr verdient.
Übrigens, ob wirklich der M13 den Baum umgeworfen hat, ist noch nicht bewiesen. Was sicher ist, beim Toten handelt es sich nicht um den jungen Mann, der im Engadin einen Weg gemacht hat und seit Anfangsmonat vermisst wird. Das hat die Kantonspolizei bestätigt. In ein paar Minuten schauen wir hier im Regionaljournal über die Bündner Grenze raus. Und die Sendung Input vom Sonntag auf DRS3, die schaut sich eine der Bündner Regionen genauer an.
Buongiorno Svizzera, zu DRS3.
Komm, wir gehen in die Südschweiz.
Ja, ist das Sieg?
Nein, Buschlaf.
Busch, wo?
Buschlaf. Weisst, fährst bei Chur einfach hinterher auf die Husis,
dann bügst du ab auf den Julio-Pass rauf, dann ein Tal wieder runter in Engadin, an St. Moritz vorbei, dann kommst du auf Pontresina, dann geht's Opsi, kommst du via der Diabolezza und an der Lagarde, bist du auf dem Berliner Pass, dann am Berliner Pass, ab ins Tal.
Schon bist du im Buschlaf?
Aha.
Sie werden von der Deutschschweiz vergessen, weil sie Italienisch reden. Sie sind aber keine Tessiner. Sie sind die Minderheit in der Minderheit. Darum nehmen die Buschlafer die Zukunft selber in die Hand. Jetzt wollen sie eines der grössten Kraftwerke im Land bauen und die Lombardei erobern. Das Buschlaf, ein Zukunftstal im Nirgendwo, zeigt der Deutschschweizer, was wirklich abgeht in Südbünden. Am Sonntagabend am 8. im Input auf DRS3 und als Podcast auf drs3.ch.
Sie hören das Regionaljournal Graubünden auf DRS1, es ist 17:17. Wir schauen in die Ostschweiz. Die Kirche hat in den letzten Jahren bei einem Haufen Leuten an Stellenwert verloren. Viele Leute finden den Weg in die Kirche nur noch, wenn sie Hochzeit feiern oder wenn jemand aus ihrem Umfeld stirbt und sie müssen Abschied nehmen. Für den Fall hat sich ein Ostschweizer Bestatter an Alternativen überlegt. Er hat im Rheintal ein Haus gekauft und will den Leuten dort einen Ort bieten, wo sie Abschied nehmen können. Aber nicht nur das. Wer nicht gerne auf den Friedhof geht, kann in dem Haus auch gerade noch ein Urnengrab mieten. Der Jan Fitze ist sich das Haus anschauen.
Am Rand von einer Wohnsiedlung, direkt neben der Autobahnausfahrt Sagans, steht das Haus, wo sich der 51-jährige Bestatter, der Alfred Ackermann, gekauft hat. Im Eingangsbereich sind gut 20 Särge ausgestellt. Im oberen Stock hat es diverse Räume für Abdankungsfeiern und eben ein Raum, der einen Friedhof darstellt. Auf den ersten Blick sieht der Raum aus wie eine normale Stube. Es hat Pflanzen, ein paar Sessel und Holzkästchen, wo man etwas draufstellen kann. Doch es ist eben keine normale Stube.
da können sie herkommen, können die Urne deponieren und sie können jederzeit reinkommen. Sie haben einen Zahlencode unten beim Eingang und dann haben sie die Möglichkeit, das Verstorbene da in einem geschützten Rahmen, also wetterunabhängig, zu besuchen.
Seit Alfred Achermann und auf der Autobahn gerade nebendran rauscht der nächste Lastwagen am Haus vorbei. Im Herbst habe ich wieder eine Wand, die vor dem Lärm schützt, sagt der bärtige Bestatter. Im Moment sagen sie eben gerade die Autobahn am Sanieren. Spätestens im Herbst werde sein Urnensaal aber ein besinnlicher Ort sein, wo den Leuten in einem Todesfall eine Wahl soll geben, denn der Wunsch nach einer Alternative zum Friedhof, den hat er immer wieder gehört.
Sei das, weil man den Friedhof vielleicht mit der Kirche in Verbindung bringt, sei es auch, weil auf dem Friedhof eine Grabestour herrscht, also wenn man eine Urne auf dem Friedhof hat, dann hat die an sich eine bestimmte Zeit dort zu verbleiben, bis die Grabesruhe abgelaufen ist.
Bei ihm sage ich immer flexibel und das sage ich praktisch. Zum Beispiel dann, wenn man nach einem Todesfall irgendwo an einem ganz anderen Ort auf dieser Welt neu will anfangen.
Dann nachher können sie, nachher, wenn sie wegziehen, die Urne mitnehmen und am nächsten Ort dann auf den Friedhof tun oder dann daheim behalten oder Taschen irgendwann in der Natur übergeben.
Alfred Achermann ist seit genau 20 Jahren Bestatter. Zuerst war er Taxifahrer gewesen. Der Chef des Taxiunternehmens hatte auch einen Leichenwagen gehabt und so, sage er, in die Branche reingerutscht. Seitdem hat der Unternehmer immer wieder eine neue Idee für sein Geschäft. Sei das mit speziellen Särgen für HC Davos-Fans oder jetzt eben mit dem ersten privaten Friedhofshaus der Schweiz, wie der 51-Jährige sagt. Man darf ihn nicht zu sentimental sein in seinem Beruf.
Es ist natürlich vor allem für die Betroffenen, für die Familie, für die Angehörigen ein trauriger Moment. Für uns ist es das nicht, weil wir kennen ja die Leute nicht. Auch bei außerordentlichen Situationen, wenn ein Unfall ist, dann ist der jetzt halt passiert und es ist halt für uns auch ein Geschäftsfall. Letztendlich leben wir von dem.
500 Franken kostet es im ersten Jahr, wenn man im Alfred Ackermann sein Bestattungshaus eine Urne aufbewahren will. Nachher zahlt man jedes Jahr noch rund 200 Franken. Ob es tatsächlich eine Nachfrage für die Alternative zum Friedhof gibt, wird Alfred Ackermann an diesem Wochenende herausfinden. Dann macht er es im Geschäftshaus die Türen nämlich für einmal für alle Leute auf.
Der Jan Fitze war ganz in dem Haus auf Besuch, gewesen, wo man ein Urnengrab mieten kann und Abschied nehmen kann, außerhalb der Kirche. Bilder dazu finden Sie auf regionaljournal.ch.
Um den Appenzeller Käse gibt es ja einen regelrechten Mythos. Und auch der Appenzeller Ureinwohner ist als Typ Mensch ganz eine spezielle Sorte. Beides zusammen, also Mensch und Käse, kann man ab heute im Appenzeller Volkskundemuseum zu Stein in der Ausstellung «Das Geheimnis des Appenzellers» entdecken. Ob dabei tatsächlich alle Geheimnisse gelüftet werden? Sascha Zürcher.
Was macht der Appenzeller eigentlich zu einem Original? Ist es die Landschaft, die Philosophie oder die Kultur? Solche und ähnliche Fragen haben sich die Ausstellungsmacher zu Stein gestellt. Der Projektleiter Renato Soldenhoff.
Es geht eigentlich darum, dass man möchte aufzeigen, dass der Käse, Appenzeller Käse, mehr als ein Stück Käse ist, sondern es ist ein Bestandteil von der Kultur hier im Appenzell und von der Geschichte. Ein Resultat eigentlich davon.
Am Appenzeller auf die Spur kommen muss jeder Besucher selber. Es gibt verschiedene Installationen, wo man zum Beispiel auf Appenzellerklänge stößt. Die ganze Ausstellung, die ist in mehrere Bereiche gegliedert. Im ersten, da geht's um ganz generelle Geschichten.
Gut, wir sind jetzt da im ersten Raum. Wir haben gesehen, da fünf Häusle. Die Häusle sind eigentlich so gebaut, das symbolisiert auch so ein bisschen, das Entdecken und das Appenzeller kommt an. Im ersten Moment ist es vielleicht so ein bisschen verschlossen. Wenn man näher kommt und dann in die Häusle hineingeht, lernt man die Welt und die Kultur kennen.
Im einen Häusle geht's zum Beispiel um die Kuh und um die Frage, ob die Kuh zu Appenzell zur Familie gehört. Die Kuh als Lieferantin der Milch spielt natürlich gerade auch im Zusammenhang mit dem Appenzellerkäse eine wichtige Rolle, wie Simon Zuberbühler sagt. Sie hat die Ausstellung mitorganisiert.
Die Kuh ist ein Teil der Familie auf einem Bauernhof. Man lebt mit ihnen mit, man kennt sie, jede Kuh hat einen Charakter und die Bauern haben eine ganz spezielle Beziehung zu ihrem Fech und die haben wir ein bisschen näher probiert näher zu bringen. Da geht von der Pflege, also wie pflegt man das Tier, was isst das Tier, bis eben hin, von was die Kuh denn auch träumt.
Und das ist dann nicht etwa der Appenzeller-Käse, wo die Kuh in ihren Träumen sieht, sondern der Stier, sagt Simon Zuberbühler mit einem Schmunzeln weiter. Die Ausstellung ist interaktiv und auch auf Kinder ausgerichtet. Es gibt viel zum Anlangen, Schauen und Hören. Aber natürlich kommen auch die Erwachsenen mit ihren Fragen rund um den Käse nicht zu kurz. Und auch die Appenzeller selber erzählen in Installationen von ihrer Beziehung zum Appenzeller.
Das Fleisch hat man hier nicht viel gekannt, etwa vor 50 Jahren. Oder 60 Jahren hat man das gekannt. Man hat da gar noch Käse und Schmalz und, ja, und etwa kleine Grießsonnen und Fenz und Rundsonnen gegessen. Den Käse kann man überall rein brauchen. Man kann auch Blumenkühl rein brauchen. Man kann auch, ja, überall kann man. Es ist einfach überall gut. So bist du. Mein Lieblingsrezept, ja. Käsemakaronen. Deshalb habe ich ja tausend Gsappen mehr zu geben. Mit dressen Käse drinnen. Und ein bisschen Hedipfel, ein paar Bröckchen Hedipfel drinnen. So bist du dann schon noch ganz gut.
Wenn es um ihren Käse geht, dann lohnt sich der Appenzeller aber nicht gerne in die Karte schauen. Wenn man wissen will, was es denn jetzt Ominöses drin hat in dem Appenzeller-Käse, dann beißt man bei der Simon Zuberbühler, der Mitorganisatorin der Ausstellung, auf Granit.
Das bleibt geheim.
Jetzt wäre aber da so mit dem Geheimnis und das werdet ihr nicht verraten.
Ja, ein Geheimnis ist ja so lange spannend, wie es geheim ist. Und wir Appenzeller sind schon genug trifft, dass wir da schon nicht in alles einblicken lassen. Wir gehen aber mit dieser Ausstellung siehst du mal so ein einen Einblick, der noch mehr an mir ist. Weil der Geheimnis ist noch viel mehr, nicht gerade einfach ein Rezept, wie man einen Kräutersulz macht, sondern der Käse ist nicht gerade einfach der Käse, sondern ist ein Teil von der Landschaft und ist darum so gut geworden, weil alle Appenzeller eigentlich einen Teil zu dem Käse beitragen.
Die Frage von der Frage bleibt also weiterhin unbeantwortet. Der Schleier wird auch in der Ausstellung das Geheimnis des Appenzellers nicht gelüftet. Dafür gibt es sonst viel zu erfahren über den Appenzeller, seinen Käse und seinen ganz speziellen Charakter.
Der Beitrag von Sascha Zürcher. Die Ausstellung über das Geheimnis vom Appenzeller im Appenzeller Volkskundemuseum Steigott bis im Februar nächstes Jahr.
Das ist das Regionaljournal Graubünden 2 vor 6. Wir sind beim Ausblick auf das Wetter mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
Mit dem stürmischen Föhn, der in den Bergen geht, gibt es morgen einen sonnigen Tag. In den Tälern gibt es Windspitzen von 90 bis 100 km pro Stunde. Am Nachmittag entstehen im Misox ein paar Quellwolken, die am Abend dann dichter werden. Am Samstag gibt es einen Sommertag mit Temperaturen von rund 21 Grad in Bergün, 15 Grad in Pontresina und knapp 30 Grad im Churer Rheintal. Am Sonntag hat es dann schon mehr Wolken und vor allem in den Bündner Südtälern ist es bewölkt und immer wieder regnet es. Sonst wechseln sich die Sonne und die Wolken ab, das bei rund 26 Grad in Chur.
Und nochmal Meldungen vom Tag. Das Verwaltungsgericht muss zwar den Verkauf von der Thermenfalls nochmal anschauen. Der Unternehmer Remo Stoffel verströmt aber die Zuversicht, dass er sie auch dann nochmal von der Pfalz überkommt, wenn es nochmal eine Abstimmung brauchte. Das hat er gegenüber RTR gesagt, einem rätoromanischen Radio. Bei Spiss im Tirol hat der M13 wahrscheinlich unabsichtlich Polizei auf die Spur von einem Mordopfer gebracht. Der Bär. Er hat einen Baum umgeworfen, der ist dann auf einen Strommast gefallen, hat brennt, die Feuerwehr hat müssen löschen und dabei hat sie eine männliche Leiche entdeckt. Der tote Mann ist umgebracht worden, die Polizei weiss aber noch nicht, wer es ist.
Das war das Regionaljournal Graubünden, am Mikrofon der Roland Wermelinger und Diana Jörg. Wir haben uns diese Aufgabe heute Abend geteilt, weil es für uns beide das letzte Regionaljournal Graubünden war. Wir wünschen einen schönen Abend und ein gemütliches Wochenende.
Auf Wiederhören!
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.